Ich hoffe, es kann mich jeder auch gut verstehen. Ich werde auch nicht so leicht sprechen, ich werde ein bisschen lauter sprechen, für die, die vielleicht auch ein bisschen Probleme haben mit den Ohren. Und wir haben ja auch noch diese Kopfhörer, für daher ist es auch. Ja. Sollte jemand etwas nicht verstehen, darf er gerne mal die Hand heben, dann werde ich dann wieder etwas lauter reden.
Braucht denn jemand einen Kopfhörer?
Keiner, gut. Ja. Ich habe lange überlegt, was ich für einen Text nehme. Ich hatte verschiedene Texte, die ich hätte nehmen können. Und naja, dann habe ich mich dann doch eingeschossen und war auch dann über den Text dann sehr dankbar. Über Lukas 1, die Verse 67 bis 80. Lukas 1, 67 bis 80. Sein Vater Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann als Prophet zu sprechen. Gepriesen sei der Herr Israels, der Gott. Er hat sein Volk wieder beachtet, um die Erlösung gebracht. Aus Davids Geschlecht ging ein starker Retter hervor, ein Horn des Heils aus dem Haus deines Dieners. So hat er es uns vor sehr langer Zeit durch heilige Propheten gesagt. Er ist die Rettung vor unseren Feinden, vor unseres Hassers Gewalt. So zeigte sich sein Erbarmen an uns, das er schon unseren Vätern erwies. So bestätigte er seinen heiligen Bund und den Eid, den er unseren Stammvater Abraham schwor. Befreit aus der Hand unserer Feinde dürfen wir ihm nun ohne Furcht dienen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, solange wir am Leben sind. Und du, mein Kind, wirst ein Prophet des Höchsten sein, ein Wegbereiter des Herrn. Du wirst sein Volk zur Einsicht bringen, dass die Vergebung der Schuld ihre Rettung ist. Weil unser Gott voller Barmherzigkeit ist, kommt das Licht des Himmels zu uns. Er wird denen leuchten, die in Finsternis sitzen, und Frucht und Furcht vor dem Tod, und es wird es leiten, den Weg des Friedens zu gehen. Johannes wuchs heran und sein Geist wurde stark. Dann zog er sich in die Wüste zurück und lebte dort bis zu dem Tag, an dem er öffentlich in Israel auftrat. Ich möchte noch beten mit den Worten von Reinhold Ruther. Herr, ich habe Zeit gefunden. Ich bin zur Ruhe gekommen. Ich habe abschalten können. Meine Verkrampfungen lösen sich. Meine Verspannungen fallen von mir ab. Meine Gedanken kommen zur Ruhe. Herr, nun habe ich Zeit gefunden. Jetzt kann ich deine Ewigkeit, mein Herz berühren. Jetzt kann dein Wort tief in mich erfassen und sich öffnen. Jetzt kann ich deine Stimme hören. Jetzt kann ich neu die Dinge planen. Segne diesen Gottesdienst, segne dein Wort. Segne überall dein Wort, wo es heute auch am Vormittag und am Nachmittag und am Abend gepredigt wird. Und lass dein Licht leuchten, gerade auch jetzt, besonders in dieser Adventszeit. Amen. Liebe Gemeinde, ja, wir sind heute Morgen auf der Neugeborenenstation. Ich denke, jeder von euch war schon mal auf der Neugeborenenstation. Die Männer weniger, dafür eher die Frauen. Aber ich glaube auch,
jeder war schon auf der Neugeborenenstation. Mehr oder weniger
Erinnerung,
aber jeder war
da. Ja, gut, der eine oder andere auch hat die Neugeborenenstation nicht erlebt, sondern ist zu Hause geboren worden, ja. Bei mir war es zu Hause Sonntagmorgen um 9:30 Uhr, als die Glocken läuten. Ja, bin schon mit Glocken auf die Welt gekommen. So wurde mir gesagt. Ja, okay. Der Anfang des Lukas-Evangeliums ist die Neugeborenenstation im Neuen Testament. Da geht es dauernd nur ums Kinderkriegen und Mutterglück und Vaterfreuden. Jesus und Johannes, zwei ganz vom Geist erfüllte Buben, werden hier geboren. Elisabeth und Maria sind zwei ganz außergewöhnliche Mütter. Zacharias und Josef, zwei Väter, die schier der Schlag trifft. Kann man irgendwo auch nachvollziehen, ja? Die eine Mutter, Elisabeth, ist die Jugendblüte schon hinter sich. Ja, sie war schon ziemlich alt und hatte nicht mehr damit gerechnet, dass sie noch einmal schwanger wird. Ihr Gebet war es gewesen, jahrelang, Herr, schenk uns ein Kind. Doch kein Kind kam. Und darüber ist sie älter geworden. Und dann plötzlich, jenseits aller medizinischen Möglichkeiten, eine Schwangerschaft. Dem Vater trifft schier der Schlag. Jedenfalls ist er einmal für eine Weile sprachlos, als ein Bote Gottes ihm die Geburt seines Sohnes ankündigt. Zacharias, dein Gebet ist erhört. Dein Sohn ist unterwegs. Gib ihm den Namen Johannes. Ein Kind einer Mutter im fortgeschrittenen Alter, das ist Johannes. Und ich weiß nicht, wie es uns gehen würde, wenn wir schon sehr alt wären und wir würden dann nochmal, wie sagt man, einen Nachzügler kriegen. Es ist nicht immer einfach. Als Elisabeth geboren worden ist, dann war ihr Vater schon 60. Ja, manchmal kommt das auch vor, dass die Eltern schon sehr alt sind. Bedingt aber auch durch den Krieg und so weiter. Aber so ist es nun einmal beim Johannes gewesen. Die Mutter, seine Frau, war sehr alt und bekam nun ein Kind. Die andere Mutter, Maria, ist fast selbst noch ein Kind, gerade mal verlobt, vielleicht 14 Jahre alt. Und sie sagt, wie soll ich ein Kind bekommen, wo ich doch noch mit keinen Mann zusammen bin. Und dann kam doch eine Schwangerschaft jenseits aller menschlichen Wahrscheinlichkeit. Den zukünftigen Adoptivvater trifft schier der Schlag. Auch sprachlos, jedenfalls will er sich wortlos aus dem Staub machen. Er will einfach durch die Tür und so weiter durchschlüpfen. Aber die Knaben, ganz vom Geist erfüllt, na dann, frohe Weihnachten. Für uns sind es heute am ersten Advent genau 4 Wochen noch bis zu Weihnachten. Aber es ist gut, dass wir uns darauf ein bisschen einstellen. Nicht nur die Geschenke freuen wir uns oder das schöne Essen oder wenn wir den Baum schmücken und vorbereiten, sondern, ich denke, das Wichtigste ist auch, sondern, dass auch wir uns selbst vorbereiten sollten auf die Adventszeit, aber auch dann auf Weihnachten. Ich denke, das Weihnachten, was da geschehen ist, ist eigentlich so der absolute Höhepunkt. Ja, so schön wie die Geschenke und das tolle Essen und die tolle Gemeinschaft mit vielen oder auch im kleinen Kreis sind, sollen wir das, was da am Weihnachten, am Heiligabend geschieht, nicht aus den Augen verlieren. Unser Predigtext ist eine gute Anleitung dazu, denn was wir eben von Zacharias gehört haben, zeigt uns ein verdichteter prophetischer Sprache, was aus Johannes einmal werden wird. Zacharias war erfüllt vom Heiligen Geist und redete prophetische Worte. Prophetie, das ist etwas anderes als hoffnungsvolle Zukunftswünsche. Prophezeien, das heißt nicht vorhersagen. Prophetie ist nicht Vorhersage, nicht fromme Astrologie, nicht Kirchenwahrsage, das alles nicht. Die Propheten haben sich zwar auch mit der Zukunft beschäftigt, aber Vorhersage war bei ihnen nie das Entscheidende. Was ist dann Prophetie? Was meint ihr, was Prophetie ist?
Den Willen Gottes in das Leben von Menschen sprechen.
Ja. Prophetie ist das Wort, das trifft. Ja? Prophetie sind Leute, die aus Gottes Perspektive sagen, was Sache ist, was jetzt passieren wird, was kommen wird. Sie denken, auf, was jetzt gilt. Prophetie geht nicht in die Ferne, sondern in die Tiefe. Nicht vorhersagen, was einmal kommt, sondern heraussagen, was jetzt dahinter steckt. Das ist das Entscheidende. Prophetie, das Wort, das trifft. Aber immer aus dem Geist Gottes heraus. Kein Prophet trägt einfach seine eigenen Analyse vor. Die Prophetie sagt, was Sache ist, aus der Perspektive Gottes. Propheten sind Leute, die der lebendige Gott ins Abseits gestellt hat. Aber Jesaja, Jeremia, Hesekiel, sie werden aber aus diesem Abseits dann ins Licht gestellt und dürfen dann prophetische Worte sagen. Der Geist ist ja nichts anderes als Gott bei uns. Also Menschen, die im Abseits, aber ganz nah dran an Gott, aus dem Geist reden, also aus der Gegenwart Gottes reden, das ist Prophetie. Ein Wort, das trifft. Damals bei Jesaja oder schon davor. Und es gibt ja viele Prophetenbücher. Und allein um die 20 Prophetenbücher, die wir kennen, von Jesaja über Jeremia, über Hesekiel, über Hosea, über Micha, Nahum, Habakuk, Haggai, Zacharia, Melachi und noch ein paar dazwischen. Die alle haben prophetisch gesprochen, worden vom Wort Gottes erfüllt, durften weissagen, was Gott ihnen gesagt hat. So ist das auch bei Zacharias. Der ist zwar kein Prophet, aber er redet prophetisch, ergriffen vom Geist. Man war der froh, dass er überhaupt reden konnte. Ich weiß nicht, wie es uns gegangen wäre. Vielleicht wären wir zu aufgeregt gewesen. Ja? Und hätten vielleicht kein Wort mehr über die Lippen bekommen. Ja? Dem war ja von einem Boten Gottes gesagt worden, Zacharias, dein Gebet ist erhört. Dein Sohn ist unterwegs. Das wäre auch mal schön, gell? Wenn wir das mal so eine Stimme hören würden, wenn wir beten. Und eines sagt dann, du, dein Gebet ist erhört worden. Geht es uns manchmal nicht genauso, wenn wir den Text hier so lesen? Kommt uns der Gedanke nicht auch so? Dein Sohn ist unterwegs, du wirst Vater. Ich meine, schön, wenn man dann hört, wenn die Frau dann sagt, du, ich bin schwanger. Dann freuen wir uns, dann heißt, oh, ich bin schwanger. Oder wenn unsere Kinder auch dann irgendwann Nachwuchs bekommen oder die Töchter, da freut man sich natürlich auch darüber. Das konnte er einfach nicht glauben. Das war zu viel. Und so schickt ihm der Engel erst einmal ins Nachdenken. Siehe, du sollst schweigen und nicht mehr reden können, bis das alles geschieht. Abkommandiert in die Stille. Vielleicht in stille Kämmerchen, da wo sonst niemand einer hinkommt, oder in so eine Abstellkammer, wo man nur alle Sachen hinstellt, was man nicht jeden Tag braucht. Da saß nun Zacharias Wochen und Monate zum Schweigen gebracht und sah staunend zu, wie seine Frau immer wieder weiter voranschritt in ihrer Schwangerschaft. Auf jeden Fall merkte er, der lebendige Gott tut was. Das stimmt mit dem Kind. Elisabeth ist schwanger. Dann wird auch stimmen, was der Bote sonst noch gesagt hat. Mein Sohn Johannes wird mitten dabei sein, wenn Gottes Reich kommt. Wahnsinn, ja? Würden wir vielleicht heute sagen. Echt toll. Echt geil, würden die ganz Jüngeren vielleicht noch sagen. Wir wissen es nicht. Ja? Das ist die Sprache heute. Ja? gehen Sie mal in den Jugendkreis und Jugendgruppe oder Handballkreis, was da manchmal für Worte fallen, ja? Da gehen uns manchmal die Haare zu Berge. Aber sie waren erfüllt. Er konnte es nicht glauben, aber es wird alles so kommen. Ja, dann hat er wohl auch noch einmal ordentlich theologisch gearbeitet, der Zacharias. Wie hat der Engel gesagt? Vorläufer des Messias wird Johannes sein. Er wird viele der Söhne Israels wieder dem Herrn, ihren Gott, zuwenden. Im Geist und in der Kraft Elias wird er einhergehen. So ist Zacharias wohl im Tempel, Bibliothek gegangen, hat sich das wertvollste Schriftrollen genommen und sich das alles noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Kann ja sein, ja? Nichts ist unmöglich. Elia und das Haus Davids und den neuen König, der Gottes Reich bringen soll. Goldrichtig, was er da macht. Denn ein Grundsatz der Prophetie heißt, der lebendige Gott handelt nicht vorbei an dem, was er verheißen hat. Gottes Wort gilt. Der Durchschnittsmensch sagt ja manchmal, was geht mich mein dummes Geschwätz von gestern an? Nicht so der lebendige Gott, gar nicht so. Was der Herr sagt, wird Fakt, wird Tat. Sache, Gott spricht Taten. Psalm 33, Vers 9 können wir das nachlesen. So hat Zacharias Wochen und Monate schweigend über der Schrift gebrütet, geforscht, gelesen, sich Zeit genommen, viel Zeit investiert. Dort ist alles zu finden. Das zeigt dann sein Psalm, als er endlich wieder zu Wort kommt. Was muss das sein, wenn man so lange schweigen muss und man kann dann endlich wieder reden? Uns geht es ja manchmal noch, wenn wir vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden nicht sagen können, ja, oder wenn man von der Arbeit kommt, die Frau oder Mann, und dann wird das mal erzählt, was alles so gelaufen ist an der Arbeit. Und dann ist man manchmal eine ganze Stunde nur am Erzählen. Wie wird es bei Zacharias wohl gewesen sein? Er kann über diese seltsame Schwangerschaft hinaus sehen. Er sieht nicht nur, Elisabeth bekommt ein Kind, Maria erwartet ein Kind, sondern er weiß, das macht Gott. Zacharias sieht, was dieses Kind in der Tiefe bedeutet. Das macht Gott, der lebendige Herrschaft, Erlösung. Und das macht Zacharias Psalmen zur Prophetie. Er weiß, die Zeichen der Zeit zu deuten. Das macht ihn zum Propheten. Das gilt auch für uns. Da geht es uns auch was zum nicht anders als Zacharias. Auch wir brauchen eine Bibel in der Hand, um den Heiligen Geist dazu, dass wir erkennen können, Jesus ist das Heil. Ich habe mir heute Morgen unten im Bücherraum eine kleine Bibel geholt, eine Street-Bibel für Jugendliche, auch ein bisschen illustriert, mit Bildern, auch sehr schön geschrieben. Und ich finde das toll. Man kann die dann nehmen, in die Tasche rein oder vielleicht in Schulranzen oder bei sich zu Hause gut lagern und nimmt nicht viel Platz weg. Da kann man drin lesen, ist das Neue Testament. Oder wie du die Bibel lieben lernst. Ein Buch mit Hilfe, ein Ratgeber für junge Menschen. Lass mich zu dir zwei Dinge sagen. Bibellesen ist harte Arbeit, es lohnt sich auf jeden Fall. Die meisten Christen wissen, dass sie die Bibel lesen sollten. Sie wissen, dass die Bibel sie weise macht und ihr Wachstum fördert. Viele haben es versucht, die Bibel täglich zu lesen oder sogar studieren, doch irgendwann erschien ihnen zu schwer und sie gaben auf, wie bekomme ich Freude am Bibellesen. Hier ist ein kleines Buch, das weise Richtlinien dafür erhält, wie man das wichtigste Buch der Welt lesen sollte. Wende sie an und du wirst feststellen, dass die Bibel dein Leben verändert und du wirst sie lieben und die Zeit mit ihr schätzen. Bibellesen ist harte Arbeit, aber es ist sie wert. Ja? Das kann ich einfach nur empfehlen, ob jung oder alt, wer noch nicht so viel leicht in der Bibel gelesen hat, kann man auch gut verschenken. Ja, ich habe leider nur immer davon ein Exemplar unten stehen. Aber das ist es ja. Wir sollen die Bibel lesen, wir sollen darin forschen, aber wir sollen dann auch erleben, wie Gottes Geist auch dann an uns arbeitet. Zacharias sieht, was dieses Kind in der Tiefe bedeutet. Das macht Gott. Der lebendige Gott schafft Erlösung und das macht Zacharias dem Psalm zur Prophetie. Er weiß, diese Zeichen zu deuten. Auch wir können dann vielleicht das ein oder andere herausfiltern, was die Bibel uns zu sagen hat, wenn wir sie lesen, wenn wir uns Zeit nehmen dafür. Paulus bringt es dann auf den Punkt. Keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, außer im Heiligen Geist. 1. Korinther 12, Vers 3 steht das. Das gilt auch für uns. Da geht es uns auch nicht anders als in Zacharias. Auch wir brauchen die Bibel in der Hand und den Heiligen Geist dazu, dass wir erkennen können, Jesus ist das Heil, Jesus ist das Licht der Welt, haben wir eben gesungen. Wie sollten wir es auch anders können? Rein menschlich gesehen ist es nicht möglich. Jesus wird nicht im Palast geboren, nicht im Vier-Sterne-Hotel, sondern in einem armen, schlichten Stall, wo es vielleicht auch nicht immer so gut riechen tut, sondern da, wo viele Tiere leben oder gelebt haben, Notunterkunft für Schafe und Esel. Jesus reist nicht mit flammender Rhetorik die Menschen an sich, sondern wirbt um den Einzelnen. Er wirbt um den Einzelnen, er spricht vor vielen, aber sein Wort gilt den Verlorenen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und verloren seid. Ich will euch erquicken, sagt Jesus. Er sieht den Lahmen an der Straße. Steh auf, nimm dein Bett und geh und zeig dich bei den Pharisäern. Oder er weckt Tote auf. Sein Freund, ja. Jesus entschwindet nicht seinen Häschern oder besteigt wenigstens den Thron des Königs von Juda. Jesus wird vielmehr einem Prozess unterzogen, verurteilt und hingerichtet auf schlimmster Weise. Von der Krippe im Stall ans Kreuz von Golgatha, rein menschlich gesehen, ist das ein verlorenes Leben. Kein Wunder, sagt Paulus, keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, außer im Heiligen Geist. Kein Ort ist für Jesus zu mies, kein Raum zu hässlich, kein Platz zu primitiv. Aber gerade deshalb ist ihm auch kein Mensch zu verdorben, kein Mensch zu gering, kein Kind zu gering, keine Seele zu sündig, als dass er nicht bereit wäre, auch dort einzuziehen. Er kommt dorthin, wo du jetzt bist. Er kommt dorthin, wo du jetzt bist. Er will einziehen. Und dann hast du auch den Geist. Dann bekommst du den Heiligen Geist geschenkt. Ohne den Heiligen Geist können wir Gottes Wort nicht verstehen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Geist aber ist nichts anderes als Jesus bei dir. Wer kann das jetzt von sich sagen? Lebe ich mit Jesus? Bewegt mich Gottes Wort? Bewegt mich Gottes Geist? Oder stehe ich noch außen vor und muss sagen, ja, eigentlich würde ich ja gerne, aber es fällt mir irgendwie schwer. Du hast die Möglichkeit, das zu erleben, Jesus anzunehmen, Gottes Geist und seine Gemeinschaft zu erleben. Auf der Neugeborenen-Station haben wir angefangen heute Morgen. Die Säuglingsstation im Neuen Testament haben wir besucht mit all ihren Besonderheiten. Zwei besondere Mütter, zwei geistvolle Knaben, zwei Feder, die Schier, der Schlag trifft. Aber jetzt ist Schluss. Noch einmal noch eine Besonderheit und das ist die wichtigste vor allen. Auf dieser Station werden wir alle mit einem Kind beschenkt. Diese Kinder können auch für uns jetzt ein Neuanfang sein. Dieses Kind schenkt der lebendige Gott jeden von uns. Diese Kinder können auch für uns jetzt ein Neuanfang sein. Die Kinder schenkt der lebendige Gott jeden von uns. Nehmen wir es an. Nehmen wir dieses Geschenk an. Nehmen wir diesen Jesus an. Machen wir einen Neuanfang. Vielleicht ist vieles Schutt dazwischen und wir hören sein Wort nicht mehr und sind anderen Worten nachgegangen, anderen Ideen, anderen Möglichkeiten und haben uns teilweise abgewendet von Gott. Oder einer macht einen ganzen Anfang, zum ersten Mal in seinem Leben. Wir können einen Neuanfang, wir können ganz neu beginnen, können uns beschenken lassen von diesem Kind. Und das können wir an Zacharias sehen. Er weiß, nicht nur für mich ist dieser Johannes geboren, sondern für die ganze Welt, für dich und für mich. Er ist großartig, das Zeichen, diese Definition erkennt. Er freut sich natürlich, dass der Vater geworden ist. Und ich meine, wir wären es auch. Ja? Und wir sind alle Freunde und freuen uns, wenn wir Kinder bekommen oder wenn die Kinder wiederum auch Kinder bekommen und eines Tages Oma und Papa uns sagen dürfen oder ja, Oma oder Uropa oder wie auch immer. Man freut sich über jedes Kind, was zur Welt kommt. Aber meistens freut er sich, dass er sehen darf, so erfüllt Gott seine Verheißungen. Er besucht sein Volk. So kümmert er sich um jeden, der ihn in Finsternis und Todesschatten vegetiert. Wir wissen nicht, wie es anderen Menschen geht in den anderen Ländern, gerade auch jetzt im Nahen Osten oder im Sudan oder wo auch immer Menschen unter seinem Wort vielleicht leiden müssen. An Verfolgung, an Schmerzen, an Krankheit, an Einsamkeit. Er kümmert sich um die Menschen, die auch in Finsternis und Todesschatten vegetieren. Wir können diese Freude des Zacharias teilen, denn der lebendige Gott kommt genauso zu uns. Er schickt uns sein Wort und gibt uns den Trost, den wir brauchen. Er ist gerade so, als sei Johannes heute geboren. Die Freude über dieses Kind kann jeder von uns mit nach Hause nehmen. Wir müssen es nicht hier lassen. Wir nehmen es mit nach Hause, wir schlagen die Bibel auf und lesen darin weiter. Und dann erleben wir alles das, was Johannes der Täufer noch erlebt hat. Und auch dann die Begegnung mit Jesus. Denn da, auf dieser säuglichen Sohn, ist ein Kind für uns alle geboren. Dieses Kind soll unser Lehrmeister sein auf Christus hin. Er geht voraus und bahnt den Weg. Er soll das Herz der Vater und ihren Söhnen zuwenden. Er ist das lebendige Zeichen. Der Herr kommt. Advent heißt, er kommt. Advent macht euch bereit. Und Johannes weist schon hin auf Jesus, auf den Stärkeren. Jesus ist nicht nur stärker als Johannes, sondern Jesus ist auch stärker als alle Mächte dieser Welt. Jesus ist stärker als alle Schuld, die mich quält, die dich quält. Jesus ist stärker als alle Not, die mich gefangen halten will. Jesus ist der Stärkere, der mir hilft. Und ich denke, wir haben das schon bestimmt viel oft und sehr oft erlebt in verschiedenen Situationen. Jesus stärkt mich in den Nöten, in den Hiobsbotschaften, die wir manchmal von Ärzten erfahren, aber auch, wenn wir dankbar sind, wie Jesus uns geholfen hat und uns Jesus immer wieder auch dann die Kraft gibt. Er ist stärker und als unsere Schuld, als das, was mich gerade betrifft. Der lebendige Gott besucht uns, der Herr kümmert sich um uns. Darüber freut sich Zacharias am meisten. Und in diese Freude können wir alle einstimmen. Johannes, das ist nicht nur Familienzuwachs für Zacharias und Elisabeth. Er ist der Anspruch von Gottes Heil für uns alle. Für mich und für dich. So eine Säuglingsstation, da bekommen wir alle ein Kind. Da wird jeder von uns reich beschenkt. Und dieses beschenken und dieses Reich beschenken, wird nicht irgendwann zur Nebenware, stellen wir weg, brauchen wir nicht mehr, es gibt was Schöneres, wie es manchmal bei Kindern ist, wenn man ihnen was geschenkt hat zu Weihnachten, in einem halben Jahr ist es doch, oder manchmal schon früher, nicht mehr so wichtig. Und deshalb ist die Geburtsanzeige von Zacharias statistisch gesehen eher lang, aber ganz poetisch und vor allem prophetisch. Es ist eine Geburtsanzeige für uns alle, weil er dann gar nicht mehr um den Zacharias Sohn geht, sondern um den Sohn, der uns allen geboren wird, um Jesus, den Stärkeren. Und ich denke, da können wir mit einstimmen. Und da können wir auch das Wort sagen, was auch Zacharias dann gesagt hat: Gelobt sei der Herr, unser Gott, denn er besucht sein Volk und schafft Erlösung. Er richtet auf sein Heil, damit wir ihm dienen können. Er lässt uns sein Licht aufgehen für uns alle, die wir in Finsternis und Todesschatten sitzen. Er richtet unsere Füße auf den Weg des Heils. Gelobt sei der Herr, unser Gott. Und das wünsche ich auch Ihnen, dass wir dies erleben und dass der Advent oder vielleicht auch dieses Adventmonat bis Heiligabend für uns vielleicht wieder ganz neu wird. Dass wir vielleicht ganz anders durch diesen Advent gehen. Meine Frau sagt, also Elisabeth, ja, ich war in Hersfeld und da war nur noch ein Gespringe, ein Gehetze, ein Unruhig, es war nur noch Stress. Lassen wir uns von diesem Stress nicht gefangen nehmen. Das sage ich nicht nur euch, das sage ich auch mir. Ja? Dass der Stress uns nicht so fertig macht, dass wir vielleicht einen Gehörsturz kriegen. Oder dass wir richtig ausgepowert sind, wenn eigentlich das Schönste dann kommt, Heiligabend und die Advents- und die Weihnachtstage. Ich möchte abschließend mit einem Wort, und das, was ich in einem Buch gesehen habe und gelesen habe: Wenn der Advent kommt und Gottes Liebe sich an die Welt verschenkt, dann nimm dir Zeit für seinen Besuch. Atme die Unruhe deiner Seele aus und schicke deine Sorgen und alles, was dir Angst macht, ihm entgegen. Seine Liebe streicht dir die Schatten aus der Seele und beschäftigt deine Wünsche, die dich verrückt machen. Atme seine Treue ein und fülle dich Atemzug um Atemzug mit Jesus heilender Kraft, bis deine Seele Frieden gefunden hat. Und ein Wort noch zum Schluss aus Lukas 1, Vers 68. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils. Das wünsche ich uns allen, auch jetzt in dieser Adventszeit. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, hab du herzlichen Dank dafür, dass wir dein Wort immer wieder neu haben dürfen und dass wir von Zacharias lernen dürfen, von den Frauen, dass wir erleben dürfen, sie haben nicht mehr damit gerechnet, dass sie noch ein Kind bekommen oder dass man so früh schon ein Kind bekommen kann, wenn man erst gerade 14, 15 ist. Aber bei dir ist kein Ding unmöglich und du bist vorausgesagt worden von den Propheten und es ist dann eingetroffen. Schenk es uns immer wieder neu, Herr, wenn wir im Gebet zu dir kommen, dass wir wissen dürfen, es ist für dich kein Ding unmöglich. Du kannst helfen, du stärkst uns und du möchtest uns auch beschenken, auch immer wieder neu in dieser Adventszeit, in Gesprächen mit Menschen, die wir sehen, in den Familien, bei den Freunden oder auch außerhalb. Danke, Herr, dass wir ein Licht sein möchten für dich, Herr, auch gerade jetzt in dieser Adventszeit. Im Werratal und darüber hinaus brennen so viele Lichter, aber wie viele Menschen glauben wirklich an dich? Schenke, Herr, dass wir an dich glauben und ein Ja zu dir haben. Lass uns nicht verloren gehen. Amen.